Welcome back to
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Hoff.
Hallo Martin.
Hallo Walter.
Wie geht es dir?
Gut, und dir?
Geht es dir gut?
Mir geht es immer gut.
Genauso wie gestern und vorgestern.
Schon die vergangenen 3 Jahre. Lass uns mit einem Gebet anfangen.
Es sieht nicht so aus, als ob es dir immer gut geht. Du sollst dir kein falsches Zeugnis ablegen.
Okay, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Dir geht es meistens gut.
Ja, es geht mir meistens gut.
Wunderbar.
Unser himmlischer Vater, uns kann es immer gut gehen, wenn wir alles vor dich bringen. Also bitten wir dich, doch bitte bei diesem Gespräch wieder unseren Verstand zu erleuchten und die Zuschauer und uns zu segnen. In Jesu Namen, Amen.
Weißt du, was für ein Privileg es ist, all diese Dinge tun zu können?
Oh, definitiv.
Gott ist gut, hm? Wie er Türen öffnet und Türen schließt. Manchmal meint man müsste dort sein und findet heraus, nein, eigentlich müsste man da sein. Paulus erlebte das Gleiche. Er ging dorthin und die Tür war zu. Er ging dahin und die Tür war zu. Er ging dorthin und meinte, dass er an einem anderen Ort soll. Er meinte, dass er dahin oder dorthin gehen muss und endet dann in Rom. Das ist ganz schön verwirrend.
Ja, und es kann einen manchmal auch überwältigen, weil man ja geplant und sich darauf eingestellt hat, okay, das müssen wir jetzt machen, und auf einmal ist das gar nicht der Weg. Ich denke, dass Leute manchmal überwältigt sein können und dann sagen, ach, ich gebe auf, doch der Herr gibt Kraft. Und wenn dein Pfad mit dem übereinstimmt, was er möchte,
ja,
dann wird er dir den richtigen Weg zeigen.
Was ist, wenn man über 100 Vorträge oder Folgen von WhatsApp oder was auch immer hat? Welche davon gibt man weiter? Man kann diese Frage nicht stellen. Überlass es Gott.
Ja.
Er weiß, was jeder möchte und stellt sicher, dass der Einzelne auch bekommt, was er braucht und bedarf. Die Leute fragen immer, welche Folge soll ich weitergeben? Bete darum. Ich weiß es nicht.
Ganz genau.
Pray about it. I don't know. Exactly. What does that person need?
Was braucht dieser Mensch? Einer braucht dieses, ein anderer etwas anderes. Aber je mehr es gibt, umso mehr Optionen stehen zur Verfügung.
Das stimmt.
Wir müssen also über Tsunamis, Plagen und den Baum des Lebens sprechen. Martin, erklär uns doch, was es damit auf sich hat.
Nun, es sind einfach wieder ein paar Fragen. Und aus Fragen entsteht oft ein schönes Bibelstudium. Wir sehen uns also ein paar Fragen an, und wenn man sich die Überschrift betrachtet, hört sich bunt gemischt an, aber schließlich treffen sich all diese Themen und es knüpft an die Prophetie an. Deshalb ist es immer schön, das Puzzle zu bauen, um zu sehen, was vor sich geht.
Nun, lass uns sehen, worum es bei Tsunamis, die 7 letzten Plagen und der Baum des Lebens geht. Würden Engel schließlich nicht von selbst sterben, nachdem sie nicht länger Zugang zum Baum des Lebens haben? Offenbarung 22, Vers 2. In Offenbarung 22, Vers 2 heißt es, in der Mitte zwischen ihren Straßen und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baums dienen zur Heilung der Völker. Das ist doch ein interessanter Vers, oder? Nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass Engel Anteil am Baum des Lebens haben. Ob sie daran Anteil haben oder nicht, ist nicht offenbart. Es gibt eine kleine Regel, die besagt, geh nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Aber eine steht geschrieben, nämlich, dass das Leben eine Voraussetzung hat. Und das muss für jeden gelten, auch für die Engel. Das Leben ist bedingt. Vorausgesetzt ist, sich der Ordnung und Herrschaft Gottes zu unterwerfen, denn das gründet sich auf Liebe.
Ja.
Und wenn man nicht Teil dieses Systems sein will, dann schließt man sich durch die eigene Entscheidung aus.
Das ist ein wichtiger Punkt. Jeder hat Entscheidungsfreiheit.
Ja.
Auch die Engel.
Lass uns das ein wenig ansehen. Der Fall Satans. Satan war einst im Himmel ein geehrter Engel, der nächste nach Christus. Sein Antlitz war sanft wie das der anderen Engel und trug den Ausdruck des Glücks. Seine Stirn war hoch und breit, was auf große Verständniskräfte hinwies. Seine Gestalt war vollkommen, sein Betragen edel und majestätisch. Doch, als Gott zu seinem Sohn sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, da wurde Satan eifersüchtig auf Jesus. Er wünschte in Bezug auf die Erschaffung des Menschen, um Rat gefragt zu werden. Weil dies nicht geschah, wurde er mit Neid, Hass und Eifersucht erfüllt. Er wollte gern nach Gott die höchste Ehre im Himmel empfangen. Nun, diese drei Dinge, Martin, Neid, Eifersucht und Hass, sind eine Steigerung.
Ja.
Man fängt mit einem an, geht dann zum anderen über und endet beim letzten. Und Hass ist Mord.
Ja, das stimmt. Wenn du deinen Bruder hasst, ist es, als ob man einen Mord begangen hätte.
Ja, das sagt die Bibel. Am Ende ist man also ein Feind, der tötet. Es ist eine ziemlich traurige Steigerung. Was war er denn vorher gewesen? Er war glücklich. Er war mild und edel. Er war majestätisch. Wo ist er jetzt?
Degradiert.
Bis in die untersten Tiefen der Hölle degradiert.
Nun, wenn Neid, Eifersucht und Hass das mit Satan gemacht haben, wie viel mehr mit uns?
Absolut. Werden sie nicht von allein sterben? Wer erhält denn das Leben? Wer ist der Urheber des Lebens?
Gott.
Ja, Gott. Woher erhalten also Engel ihr Leben?
Von ihm.
Wie erhalten wir unser Leben?
Genauso.
Also, jeder erhält sein Leben aus der gleichen Quelle. Stell dir einmal vor, eifersüchtig auf denjenigen, der einem das Leben gibt, zu sein. Und es erreicht den Punkt, an dem man denjenigen, der einem das Leben gibt, töten möchte. Das scheint doch ein ziemlicher Zirkelschluss zu sein. Unlogisch, stimmt's?
Man könnte genauso gut sagen, ich bin zornig auf den Sauerstoff, also werde ich nicht mehr atmen.
Das ist eine sehr gute Analogie. Wenn man also auf Sauerstoff neidisch werde, eifersüchtig auf ihn werden würde und ihn vernichten möchte, müsste man sich tatsächlich selbst vernichten. Genau genommen ist es ein Zeichen von Dummheit. Was macht einen so dumm?
Der Neid.
Ja, Neid. Neid macht dumm und Neid macht eifersüchtig. Und dann zerstört man sich selbst. Genau das geschieht dann, stimmt's? Okay, Engel erhielten ihr Leben vom Lebensgeber. Jesus sagt, dass er aus sich selbst Leben hat. Hast du aus dir heraus Leben?
Nein.
Nun, du hast schon Leben, aber du hast es erhalten.
Ja.
Es wurde dir gegeben. Und wenn dieses Leben wieder weggenommen wird, bist du wieder zu Staub. Und dann gibt es dich nicht mehr.
Stimmt.
Obwohl einige in der religiösen Welt sagen wollen, nein, man besteht in einer anderen Form fort. Nein, wenn das Leben weg ist, ist es weg. Es muss zurückgegeben werden. Und wann wird das geschehen?
Nun, bei der Wiederkunft.
Ja, bei der Auferstehung. Ich habe mir die Evangelien und auch die Schriften von Paulus wieder durchgelesen. Es ist so eindeutig. Jedes Mal heißt es, am letzten Tag.
Ja.
Am letzten Tag. Am letzten Tag. Ich habe mir angesehen, wie oft diese Aussage auftaucht. In jedem Brief. Und die Leute lesen einfach drüber. Nein, beim Tod. Nein, beim Tod. Nein, beim Tod. Nein, beim Tod. Aber das sagt die Bibel nicht.
Nein.
Am letzten Tag. Am letzten Tag. Wie auch immer, wenn Engel ihr Leben also von Gott erhalten, kann Gott es dann wieder wegnehmen?
Ja.
Okay. Warum erhält er dann den Teufel?
Damit der große Kampf sich entfalten kann.
Ah. Um der Welt zu beweisen, dass, wenn man dieses System, das Satan sich erträumt hat, genug Zeit lässt, es sich am Ende selbst entlarven wird.
It will eventually hang itself.
Wie lange braucht es für die umgefallenen Engel, bis sie jede Sympathie für den Teufel verloren hatten?
To lose all sympathy with the devil.
4000 years. 4000 Jahre. bis hin zum Kreuz.
Bis zum Kreuz. Da verschwand dann das letzte bisschen Sympathie. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. War er nicht schon gefallen?
Ja.
Aber nicht mitsamt der Sympathie. Hat er immer noch Zugang?
Ja, er hatte immer noch Zugang zum Himmel.
Bis wann?
Bis zum Kreuz.
Martin, du hast gelesen. Ich bin stolz auf dich. Bis zum Kreuz hatte er Zugang. Und bis zum Kreuz konnte er versuchen, das Denken zu manipulieren, sogar bei den Engeln.
Und vor Gott war er der Verkläger der Menschheit. Er kam ständig und verklagte. Doch dann sagte Gott am Kreuz, Schluss.
Wenn sich eine Gelegenheit bot, versucht er mit den Engeln zu diskutieren, stimmt's? Und manche von ihnen dachten, hat er vielleicht recht? Ich denke nicht, dass er recht hat, aber es ist belastend. Jegliche Sympathie verschwand am Kreuz. Aber Satan wurde am Kreuz nicht ausgelöscht. Er wurde besiegt, er war ein geschlagener Feind. Aber er verlor nicht sein Leben.
Nein.
Er lebte weiter, denn der große Kampf hatte sich noch nicht ganz entwickelt. Sie erhalten also Leben von Gott und wenn Gott ihm dieses Leben nimmt, wird Feuer von ihm ausgehen, ihn verzehren und ihn zu Asche machen.
Fire will proceed out of him and devour him and reduce him to ashes.
Ja, und das wird von innen her sein.
Ja, von innen her, denn da nahm die Sünde ihren Anfang. Hier wieder aus frühe Schriften. Satan wurde mir gezeigt, wie er einst war, ein glücklicher, erhabener Engel. Dann wurde er mir gezeigt, wie er jetzt ist. Er hat noch eine königliche Gestalt. Seine Züge sind noch edel, denn er ist, obwohl er gefallen ist, doch ein Engel. Aber der Ausdruck seines Gesichts ist voller Angst, Sorge, Unzufriedenheit, Bosheit, Hass, unheilig, Betrug, voll alles Bösen. Das sind geistliche Aspekte, richtig?
Und wenn man es so liest, ist da tatsächlich auch eine Steigerung. Es fängt an mit Angst, Sorge, Unzufriedenheit, dann schlägt es um in Bosheit, Hass, Unheil und Betrug.
Diese Stirn, die einst so edel war, betrachtete ich besonders. Sie trat von den Augen an zurück. Martin, das ist jetzt körperlich. Gibt es also einen physischen Abstieg?
Definitiv.
Okay, es geht also abwärts. Ich sah, dass er sich so lange mit dem Bösen beschäftigt hatte, bis jede gute Eigenschaft verdorben und jeder böse Charakterzug entfaltet war. Seine Augen waren listig und verschlagen. Er hatte einen durchdringenden Blick. Seine Gestalt war groß, aber das Fleisch hing schlaff an seinen Händen und an seinem Gesicht. Ist das ein Abstieg?
Ja, physisch.
Das ist physisch. Als ich ihn betrachtete, ruhte sein Kinn auf seiner linken Hand. Er schien tief in Gedanken versunken zu sein. Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, das mich erzittern ließ. So voller Bosheit war es und voll satanischer List. So lächelt er, kurz bevor er sich seines Opfers sicher ist. Und wenn er dann seine Schlingen immer fester um das Opfer schnürt, wird dieses Lächeln abscheulich. Okay, hier haben wir also eine Beschreibung seines Äußeren. Er ist also dabei, wie die gefallenen Menschheit zu werden. Aber nachdem Gott ihn immer noch erhält, hat er ein viel edleres Aussehen als Menschen. Wie wir schon früher sagten, Menschen sahen den Engeln bis zur Zeit Abrahams ähnlich. Es ging dann schnell zurück und jetzt schauen wir wie Zwerge aus. Und alles andere auch.
And now we look like shrimps. And everything else does too, right?
So wenn wir einen Apfel in die Hand nehmen, dann hätte Adam ihn so genommen und gefragt, was ist denn das? Eine Beere?
A berry? So everything is in
alles ist im Niedergang. Gott erhält ihn und Gott hält ihn im Gang, bis der große Konflikt beendet ist. Das wird für weitere 1000 Jahre plus eine verschwindend geringe Zahl darüber hinaus sein. Und dann wird er endlich vernichtet.
Da kommen noch die anderen Engel hinzu, die gefallenen Engel. Gott erhält sie immer noch für diesen Tag.
Einige von ihnen sind natürlich mehr degeneriert als andere. Das ist wie bei der Menschheit auch. Wir haben auch die ganze Bandbreite. Es gibt noch Menschen, die eine edle Haltung haben. Und es laufen auch Menschen herum, die Nullhaltung haben. Und dazwischen hat man das ganze Spektrum. Und bei den Engeln ist der Fall genauso. Manche sind so degeneriert und gefallen, die arbeiten wahrscheinlich mit den Rockstars. Vielleicht auch nicht. Vielleicht arbeiten ja die Intelligenteren mit den Rockstars. Die anderen beschäftigen sich mit dem Rest der Menschheit. Bis zu welchem Ausmaß stimmt die Aussage in Jeremia 5, Vers 22 im Falle eines Tsunamis? Jeremia sagt, mich wollt ihr nicht fürchten, spricht der Herr, vor mir nicht erzittern, der ich dem Meer den Sand zur Grenze gesetzt habe, zur ewigen Schranke, die es nicht überschreiten darf. Wenn sich seine Wogen auch dagegen auflehnen, so sind sie doch machtlos. Wenn sie auch toben, können sie sich nicht überschreiten.
Okay,
als Gott die Welt mit seinen wunderbaren Seen erschuf, gab es keinen Ozean, wie wir ihn heute haben. Er schuf die wunderbaren Seen und alles, was sich darum befindet. Setzte er diesen wunderschönen Seen eine Grenze, die sie nicht überschreiten sollten?
Ja.
Hob er diese Grenze irgendwann auf?
Ja.
Vollständig?
Ja, vollständig.
Zerstörte er alles?
Completely.
Eine klimatische Katastrophe. Klimawandel.
Ließ er das Wasser über dem Firmament heraus? Ließ er das Wasser unter dem Firmament heraus? Sollte es nicht dort festgehalten werden? Kann Gott es wieder loslassen?
Ja.
Wenn er es festhalten kann, kann er es doch auch wieder loslassen. Kann er es erlauben, dass es losgelassen wird?
Definitiv.
Sagt er nicht, dass die Natur auf dem Kopf stehen wird?
Ja. Und es gibt Menschen, die sagen, dass Gott durch die Naturgesetze gebunden ist.
Er steht über der Natur. Er steht außerhalb der Natur. Das ist ein sehr guter Punkt. Der Text hier beschreibt die normale Situation. Er beschreibt nicht die abnormale Situation. Denn man müsste es auf alles anwenden. Auf den Wind. Tobt der nicht auch manchmal und überschreitet seine Grenzen und das, was recht ist?
Ja.
Wenn Hurricanes kommen und alles zerstören, sogar Menschenleben vernichten. War es am Anfang so vorgesehen? Nein. Was ist mit Erosion, Martin? Findet Erosion heute statt?
Ja, Degradierung in jeder Form.
Was verursacht Erosion?
Grenzen werden umgestoßen, die man nicht umstoßen sollte.
Es kann Erosion durch Wind oder Wasser sein. Das verbreiteste Mittel, alles wegzuwaschen, ist Wasser. Und so hat man starke Regenstürme. Gab es am Anfang Regenstürme?
Nein.
Es gab keinen Regen. Das bedeutet also, dass die Erosion begrenzt war, stimmt's? Wenn alles von dichtem Grün bedeckt ist und man keinen Regen hat, hat man dann Erosion?
Nein.
Nein. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der nicht alles von Grün bedeckt ist. Manche Gegenden bieten der Erosion mehr Angriffsfläche als andere. Und sogar wo sie von Grün bedeckt sind, hat man steile Berghänge und zerklüftete Bergklämme, wo das Wasser hinunterrauscht. Gab es das am Anfang?
Nein. Gibt es darüber nicht ein Zitat im Geist der Weissagung, dass Klippen und Felsen wie das Skelett der Erde sind, das sich nach der Flut zeigte?
Ja. Ja, alles wurde komplett neu strukturiert, auseinandergerissen und auf den Kopf gestellt. All diese Dinge, Martin. Wenn man eine heftige Erosionsperiode hat, verändert sich dann die Meeresgrenze?
Ja.
Sie verlagert sich weiter ins Inland oder ins Meer, abhängig von der Situation. Das sind Situationen, die man in einer gefallenen Welt hat. Oder man hat ein Erdbeben, das einen Tsunami verursacht. Ein Tsunami wird die Grenze überschreiten. Aber gab es in der perfekten Welt vor der Flut, bevor die Sünde hinzukam, Erdbeben?
Nein.
Die Welt war völlig stabil.
Tatsächlich war sie für die ersten 1000 Jahre stabil, bis die Flut bei Noah kam.
Ja, es muss schon nach dem Sündenfall Katastrophen gegeben haben, weil es ja Veränderungen gab. Es musste Verwüstung geben, da ja Disteln und Dornen auftauchten. Aber die Veränderung war nicht so dramatisch. Wir können diesen Vers betrachten und sagen, ja, Gott setzte Grenzen, aber er kann auch erlauben, dass Grenzen überschritten werden. Bei Hiob lesen wir, der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hände aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüber von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Das war Hiob 1, Vers 19, Martin. Wer brachte also tatsächlich diesen Sturm?
Satan.
Wer ließ es zu?
Gott.
Darin steckt doch eine Lehre, oder? Wir beklagen uns oft und fragen, wo ist bei all dem Gott? Gott ließ es zu. Passiert es nicht manchmal, dass Menschen, von denen man nicht erwarten würde, dass sie von diesen Schicksalsschlägen getroffen werden, doch getroffen werden?
Ja, die ganze Zeit.
Glücklicherweise ist deine Familie immer von Schicksalsschlägen verschont und meine auch. Wir mussten niemals Schicksalsschläge erleiden, seitdem wir diesen Weg des Lebens entdeckt haben. Seitdem haben Schicksalsschläge vollständig aufgehört. Ist das wahr?
Darfst du denn falsches Zeugnis geben?
Ich stelle hier gerade eine Frage. Ich habe eine Aussage gemacht und dann in Frage gestellt.
Nein.
Nein. Wo finde ich Trost? Im Buch Hiob.
So ist es.
Deshalb befindet sich das Buch Hiob darin. Für den Fall, dass wir die Hoffnung verlieren, dann können wir die Geschichte Hiobs lesen.
Definitiv. Vor allem, wenn man der Ansicht ist, dass, weil man ein Kind Gottes ist, Gott einen in eine Box packt und keinerlei dieser Dinge erfahren lässt.
In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Nun, als ich die Evangelien und die Schriften von Paulus noch einmal durchlas und wenn man über diese Erlebnisse liest und was in Apostelgeschichte alles passierte, dann ist das doch die Geschichte von Hiob hoch 10 oder hoch 100.
Ja.
Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt euch lieben.
Ja.
Aber weil ihr nicht von der Welt seid, wird die Welt euch
hassen.
Sie wird euch hassen und verfolgen. Sie wird eure Nase in den Boden drücken. Und wenn sie es können, werfen sie euch lebendig ins Feuer oder auf die Folterbank und machen, was immer sie wollen. Können sie es?
Oh ja, oft.
Wo war Gott, als seine Märtyrer auf der Folterbank waren?
Er war dort, direkt bei ihnen.
Ja, direkt bei ihnen. Sie kreuzigten Christus aufs Neue. Und so wie jene, die ihn damals tatsächlich kreuzigten, bei der Wiederkunft eine besondere Auferstehung erleben werden, werden auch viele dieser Verfolger eine besondere Auferstehung haben.
So many of these persecutors will have a special resurrection. They will have the
privilege. Sie werden das Privileg haben, dreimal zu sterben.
Ja.
Yes.
Ja, also ich möchte kein Inquisitor sein.
Nein.
Wer war denn für die Inquisition verantwortlich?
Das war tatsächlich die Kirche.
Die Kirche? Die Dominikaner und die Jesuiten. Ich würde zitternd davor zurückschrecken, einem Jesuitenorden beizutreten. Du nicht?
Definitiv.
Aber Martin, lass uns das nicht weiter vertiefen, sonst heißt es noch...
Mir fiel gerade noch etwas ein. Das war das Mittelalter. Wir gehen zurück in eine Zeit, in der es Inquisition geben wird.
Martin, ich denke, dass das Mittelalter schon übertroffen wurde. Die Werkzeuge sind andere. Sie sind subtiler, aber zerstörerischer. Ich denke, dass heute mehr Menschen vernichten, ermordet und in die Verzweiflung und zu Selbstmord getrieben werden, gerade durch das Handeln dieser Leute. Schau dir nur das Jesuitentheater an. Lass es uns Hollywood nennen, was Zauberei ist. Wie viele Leute haben wegen eingepflanzter Ideologien Selbstmord begangen?
Unzählbare.
Unzählbare? Das Mittelalter verblasst zu Bedeutungslosigkeit, wenn man sich das Böse ansieht, was heutzutage von diesen Monstern begangen wird.
Und es wird nicht nur die römisch-katholische Kirche sein.
Nein.
Die verfolgt.
Wie viele starben durch die Hände der Verfolger, sogar unter den reformierten Kirchen? Nun, Martin, Tatsache ist jedenfalls, dass wir nicht in Utopia leben. Wir leben in einer zum Untergang verurteilten Welt, die auf ihre Vernichtung zusteuert. Aber seid getrost.
Ja.
Denn er hat die Welt überwunden. Und mit ihm gemeinsam, mit ihm und in ihm können wir auch überwinden. Was ist unsere Aufgabe? Uns die Welt zu betrachten und ihren Zustand zu beklagen? Oder versuchen, die Verlorenen zu suchen und sie zu retten?
Das sollte doch der Hauptpunkt sein, denn die anderen würden dich völlig entmutigen.
Ja. Was ist die größte Freude, die irgendjemand erlangen kann?
Durch Jesus Christus ewiges Leben zu haben.
Das heißt, wenn man jemanden zu Jesus Christus führen kann und ihm Hoffnung und Leben geben kann, und das in einer Welt, die schon so vernichtet ist wie unsere, das ist die größte Freude. Wie lange wird diese Freude andauern?
Für immer.
Sie wird für immer andauern.
Das kann man nicht übertreffen.
Ist das nicht erstaunlich? Denk doch an Menschen, die Kinder haben, denen Gott Kinder anvertraut hat. Die größte Herausforderung ist, sie zum ewigen Leben zu bringen. Denn das währt für die Ewigkeit. Der Teufel macht das manchmal sehr schwierig. Da waren diese jungen Männer, Hiobs Kinder, und sie starben. Wie starben sie? Was machten sie, als sie starben?
Sie feierten.
Sie hatten eine Party. Ein bisschen besorgniserregend, oder? Dann hat er diese wunderschönen Töchter. Wunderschöne Töchter zu haben, ist auch etwas beängstigend. Denn da ist ja auch der Wolf. Aber ich bin mir sicher, dass Gott ihm Trophäen geben wird.
Definitiv.
Er wird im Himmel Trophäen haben.
Er hatte auch sehr nette Freunde.
Ja, schlechte Tröster. Satan wirkt auch durch die Elemente, um seine Ernte, die unvorbereiteten Seelen, einzusammeln. Er hat die Geheimnisse des Laboratoriums der Natur studiert und er setzt seine ganze Macht darein, um die Elemente zu beherrschen, soweit Gott es zulässt. Und den sogenannten Klimawandel herbeizurufen. Martin, du sollst nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Es steht nicht da.
Nein.
Wir fügen hier etwas ein. Okay, hören wir also auf, wo es wirklich aufhört. Und er setzte seine ganze Macht darein, um die Elemente zu beherrschen, soweit Gott es zulässt. Okay, lass mich dich eine Frage stellen. Erlaubt Gott immer mehr?
Ja, denn die vier Winde, die die Engel noch zurückhalten, werden von ihnen losgelassen.
Wie würdest du das wissenschaftlich beschreiben?
Klimawandel.
Danke, wir sind zum gleichen Punkt gekommen. Als es ihm gestattet war, Hiob heimzusuchen, da waren Herden, Knechte, Häuser, Kinder schnell hinweggerafft. Ein Glück folge unmittelbar auf das andere. Wie würden die Nachrichten das beschreiben?
Klimawandel.
Wer verbreitet das am meisten?
Laudato Si, also der Papst.
Martin, das ist wie eine kaputte Schallplatte.
Ja.
Gott behütet seine Geschöpfe und bewahrt sie vor der Macht des Verderbers. Die christliche Welt hat das Gesetz des Herrn verachtet. Und der Herr wird genau das tun, was er angekündigt hat, ausführen zu wollen. Er wird der Erde seinen Segen entziehen und seinen fürsorgenden Schutz von denen nehmen, die sich gegen sein Gesetz empören und andere lehren und zwingen, dasselbe zu tun. Satan hat die Kontrolle über alle, die nicht unter Gottes besonderem Schutz stehen.
Satan has control of all whom God does not especially guard.
Was für eine starke Aussage.
Ja.
Er wird manche begünstigen und fördern, um seine eigenen Absichten voranzubringen. Auf andere wird er Schwierigkeiten herabschwören und die Menschen glauben machen, es sei Gott, der sie peinige. Ist er dabei sehr erfolgreich?
Ja. Wie viele werden Gott für alles Schuld geben?
Es ist alles Gottes Schuld. Wie viele Rockstars, die großen Ruhm erlangt hatten, starben einen jämmerlichen Tod an einem Drogenüberdosis oder begingen Selbstmord oder was auch immer?
Sehr viele. Und da kannst du noch die Schauspieler dazu nehmen.
Okay, Schauspieler. Er benutze sie, bis er mit ihnen fertig ist. Dann entledigt er sich ihrer wie Abfall.
Ja.
Like garbage.
Ja.
That's what he does.
Das macht er. So geht er vor. Also, wohl dem, der sich unter dem Schatten der Flügel Gottes birgt.
Amen. Das alles bedeutet, dass man nicht Gott die Schuld geben soll. Ja, er hat Grenzen gesetzt. Aber wir wissen, dass Satan auch in dieser Welt ist.
Kann es passieren, dass bei einem dieser Stürme eines oder sogar mehrere von Gottes Kindern weggefegt werden können?
Ja.
Das ist verhängnisvoll. Das bricht einem das Herz. Aber im Licht der Ewigkeit verblasst es zur Bedeutungslosigkeit. Denn sie werden für alle Ewigkeit gerettet sein, wogegen die Gottlosen nicht für die Ewigkeit gerettet sind. Also auch wenn man in einem Unwetter umkommt, aber unter dem Schatten seiner Flügel ist, ist es nur vorübergehend.
Nur kurz.
Short while.
Okay, das bringt uns zur nächsten Frage. Warum wurde Mose vor Jesu Kreuzigung auferweckt, als für seine Sünde noch keine Versöhnung durch Jesu Opfer erwirkt worden war? Das ist eine sehr gute Frage. Genau genommen ist sie brillant. Denn die Bibel hat darüber ein paar sehr interessante Dinge zu sagen. Mose wurde von den Toten auferweckt und es gab einen Streit über seinen Körper. Denn Satan erhob Anspruch auf ihn. Denn schließlich hatte Mose einige Übertretungen begangen, richtig?
Ja.
Also erhob der Teufel Anspruch auf ihn. Und der Herr wies ihn zurück. Der Rest ist Geschichte. Geht man jetzt zum Römerbrief, wird es interessant. Römer Kapitel 5, Abvers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das schließt Mose mit ein.
Definitiv.
Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Ganz klar. Wenn es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. So drückt es Paulus an anderer Stelle aus. Gab es also ein Gesetz, als Adam und Eva eine Übertretung begehen?
Es musste eines gegeben haben.
Ansonsten hätte es keine Übertretung geben können. Die Leute, die sagen, da gab es kein Gesetz, müssen verwirrt sein. Denn sie übertraten etwas. Also musste es ein Gesetz geben, das sie übertraten, stimmt's?
Ja.
Welches übertraten sie? Wo fing es an? Es fing genau da an, wo es auch bei Satan anfing. Er begehrte die Position von Christus. Er war neidisch. Du sollst nicht begehren. Eva begehrte dieses spirituelle Wissen, das sie angeblich durch das Einverleiben der Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen erlangen würde. Also brach sie das 10. Gebot. Bricht man eines, bricht man alle. Denn das ist ein Prozess.
Oh, because it's progression.
Yeah.
Okay.
Ja, sie brach tatsächlich auch das Erste.
Natürlich.
Denn sie setzte sich selbst an Gottes Stelle, weil sie wie Gott sein wollte.
Ja, und sie glaubte dem Eindringling mehr als Gott. Sie hatte also noch einen Gott neben ihm. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose. Ist das nicht interessant? Auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Der Tod herrschte also von Adam bis Mose. Da wurde zum ersten Mal demonstriert, dass der Tod nicht dauerhaft sein sollte. Wir können sogar noch weiter zurückgehen, zu Henoch. Doch Henoch starb nie. Er wurde verwandelt, ohne den Tod zu sehen. Er war für die vorsintflutliche Welt der Garant, dass man ewiges Leben haben würde, wenn man Gott gehorcht. Was nun den Tod angeht, so herrschte dieser bis zu Mose. Mit anderen Worten, gab es bis Mose keine Auferstehung von irgendjemandem, der gestorben war. Er war der Erste. Wie derjenige hier richtig feststellt, wurde für seine Sünde noch keine Versöhnung erwirkt. Was geschah hier also? Nun, er war ein vordatierter Scheck. Er war der Garant, dass Christus ihn erlösen würde. Er ist der Garant für diejenigen, die sterben, dass seine Auferstehung geben wird. In der Welt nach der Flut haben wir Elia, der auch verwandelt und aufgenommen wurde, ohne den Tod gesehen zu haben. Die Welt vor der Flut hatte in der Person Henochs die Garantie, dass man in den Himmel kommen und ewig leben würde. Die Welt nach der Flut hatte zwei Garanten. Einen dafür, dass, wenn man den Tod sehen würde, danach auferstehen würde, wie Mose. Und dann einen dafür, wenn man den Tod nicht sehen würde, eine Beschreibung derjenigen, die kurz vor dem Kommen Jesu leben würden, in Christus sind und verwandelt werden. Diese drei erschienen auf dem Berg der Verklärung. Einer von ihnen stand für das Gesetz, ein anderer für die Propheten, der dritte war Jesus Christus. Man hatte also das Gesetz, die Propheten und Jesus Christus. Das braucht es, um in den Himmel zu kommen. Man braucht das Gesetz, man braucht das Zeugnis und man braucht Jesus.
So ist es.
Ist es nicht wunderschön? Okay, er war also ein Garant. Was wäre passiert, wenn Jesus gescheitert wäre?
Dann wäre Mose aus dem Himmel zurück ins Grab gefallen.
Dann wäre er für immer tot gewesen, stimmt's? Es ist schon ein großes Risiko gewesen. Und der Teufel war wütend, richtig?
Ja.
Er muss wütend gewesen sein, als Mose auferweckt wurde. Mit welchem Recht machst du das? Das ist mein rechtmäßiger
Preis.
Ja, er gehört mir.
Preis.
Yes, this is mine.
Okay, lass uns eine Aussage aus Confrontation betrachten. Henoch und Elia sind die richtigen Repräsentanten dafür, wie die menschliche Rasse durch Glauben an unseren Herrn Jesus Christus sein könnte. Satan war sehr beunruhigt, denn diese edlen, heiligen Männer waren inmitten der sie umgebenden moralischen Verschmutzung unbefleckt, indem sie einen rechtschaffenden Charakter vollkommen machten und der Aufnahme in den Himmel für wert erachtet wurden. Nachdem sie sich hervorgetan hatten in moralischer Kraft, edler Aufrichtigkeit und dabei Satans Versuchungen überwanden, konnte dieser sie nicht unter die Herrschaft des Todes bringen. Er triumphierte, dass er die Macht gehabt hatte, Mose mit seinen Versuchungen zu überwinden. Und dass er seinen leuchtenden Charakter beflecken und ihn zu einer Sünde verführen konnte, bei der er von dem Volk Ehre, die Gott zustand, für sich in Anspruch nahm. Christus ließ Mose auferstehen und nahm ihn in den Himmel. Das erzürnte Satan und er klagte Gottes Sohn an, in seinen Herrschaftsbereich einzufallen, indem er dem Grab seine gesetzlichen Beute raubte. Judas sagte Folgendes über die Auferstehung von Mose, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Wenn es Satan gelingt, Menschen, die Gott besonders geehrt hat, dazu zu verführen, schwere Sünde zu begehen, triumphierte er, denn er hat für sich einen großen Sieg errungen und dem Reich Christi Schaden zugefügt. Martin, macht er das heute immer noch?
Oh, täglich, tagtäglich.
Wie vorsichtig müssen wir sein, unseren Weg mit Umsicht zu gehen?
How careful must we be that we walk circumspectly?
Deshalb müssen wir morgens unseren Tag mit Jesus beginnen. Den alten Menschen töten und das den ganzen Tag hindurch bis zum Abend.
Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass einige dieser Leute es sich zum Prinzip machten, nicht nur dreimal täglich, sondern siebenmal täglich zu beten. Wie viele leuchtende Sterne sind in der Welt erloschen? Wie viele Evangelisten sind Beute von Satans Verführungskünsten geworden? In dieser Kirche wie auch in anderen Denominationen.
To Satan's devices, both within the church and in other denominations.
Eines ist eine traurige Tatsache. Wenn man im Geschäft der Evangelisation steht, wird man zu einer besonderen Zielscheibe. Martin, wir müssen also immer mehr beten, dass Gott uns vor diesem niederträchtigen Feind bewahrt. Denn er hat viele Fallen, nicht nur eine.
Because he has many traps, not just one.
Ja, der Geist der Weissagung sagt auch, wenn er sieht, dass er jemanden an Gott verliert, versammelt er seine gefallenen Engel für einen besonderen Angriff auf diese Person.
His fallen angels to especially attend to that person.
Nun, Martin, im Geist der Weissagung gibt es eine Reihe von Zitaten über dieses Geschehen und jedes liefert eine etwas andere Ansicht.
A slightly different twist.
Ja, es kommt immer eine geistliche Anwendung heraus.
Ja, sehen wir uns das an. Mose kam in das Reich des Todes, aber er blieb nicht lange in der Gruft. Christus selbst rief ihn heraus zu neuem Leben. Nun, das ist klar, denn er ist der Urheber des Lebens. Er sagt auch, der Tag wird kommen, an dem alle, die in ihren Gräbern ruhen, die Stimme des Sohnes Gottes hören und hervorkommen werden. Einige zum ewigen Leben und andere zur Vernichtung, richtig? Satan, der Betrüger, hatte den Leib Moses seiner Sünde wegen beansprucht. Aber Christus, der Heiland, nahm ihn aus dem Grabe zu sich. Da zitierte sie Judas Vers 9. Mose war auf dem Verklärungsberg Zeuge von Christi Sieg über Sünde und Tod. Er war ein Sinnbild für alle, die bei der Auferstehung der Gerechten aus den Gräbern hervorgehen werden. Elia, der verklärt wurde, ohne den Tod gesehen zu haben, war das Vorbild derer, die bei Christi Wiederkunft auf Erden leben und verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, wenn diese Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit. 1. Korinther 15, 51 bis 54. Jesus war mit dem Licht des Himmels bekleidet. So wird er zum anderen Mal erscheinen ohne Sünde zur Seligkeit. Denn er wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wobei sich Hebräer und Markus zitiert. Nun war das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gegeben hatte, erfüllt. Auf dem Berge wurde ihnen im Kleinen das zukünftige Reich der Herrlichkeit gezeigt. Christus, der König, Mose, der Vertreter der auferstandenen Gläubigen und Elia, der Vertreter derer, die verwandelt werden, in einem Augenblick. Und so wie wir schon sagten, steht der, der das Gesetz gab, für das Gesetz und Elia, der Prophet, steht für das Zeugnis.
Erstaunlich.
Es ist ein Evangelium in Kleinformat. Es ist eine wunderbare Darstellung.
Und es ist traurig, um es ebenfalls anzusprechen, denn Jesus machte es so deutlich. Er verdeutlichte es sogar seinen Jüngern, und dennoch verstanden sie es nicht.
Verstehen sie es bis auf den heutigen Tag falsch?
Genau darauf wollte ich hinaus. Wir verstehen es immer noch nicht. Wir lassen es immer noch zu, dass Satan uns blind macht, die einfachen Dinge zu sehen, die Jesus zeigte.
Jesus sagte seinen Jüngern, einige von euch werden Zeugen davon sein. Einige von euch hier werden Zeugen davon sein. Doch man sagt, nun, das ist nie geschehen, weil es ihnen entgangen ist.
Amen. Genau das passiert. Heute sagen die Leute, na, die Bibel ist tatsächlich ein Problem.
Ja.
Und mit dem Geist der Weissagung machen sie es auch.
Ganz genau. Du darfst auch nicht vergessen, dass einige Prophezeiungen bedingt sind. Ninive wird zerstört werden. Wurde es zerstört?
Nein, weil sie Buße taten.
Richtig, sie bereuten. Hätte es schon eine Aufnahme in den Himmel beim Kommen des Herrn geben können?
Ja.
Wäre es möglich gewesen? Was war mit 1888? War es möglich?
Ja.
Geschah es auch?
Nein.
Nein, denn es gab Bedingungen.
Sie wurden nicht erfüllt.
Aber hier ist es schon so, dass es da keine Bedingungen gab. Es war eine Feststellung, dass einige das Reich sehen würden, und das taten sie. Sie sahen es in Miniaturformat.
Ganz genau.
Sie sahen Christus, den König. Sie sahen den Stellvertreter der Auferstandenen und den Stellvertreter der Lebendigen Verwandelten. Und das Gesetz und das Zeugnis zusammen mit dem König der Könige.
Ja.
Alles zusammen. Das ist das Reich in Miniaturformat. Sie sahen also Gottes Reich.
Ja, sie sahen es.
Sie sahen es. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, dass einige bei ihm stünden, die den Tod nicht schmecken würden, bis sie das Reich Gottes mit Macht hätten kommen sehen. Das haben wir schon besprochen. Lass uns nur dieses Zitat anführen, um es zu bestätigen. Bei der Verklärung wurde diese Verheißung erfüllt. Das Angesicht Jesu wurde dort verändert und leuchtet wie die Sonne. Sein Gewand war weiß und glänzend. Mose war als Vertreter derer gegenwärtig, die beim zweiten Kommen Jesu von den Toten auferweckt werden. Elia, der verwandelt worden war, ohne den Tod zu sehen, stellte jene Menschen dar, die beim zweiten Kommen Christi zur Unsterblichkeit verwandelt werden und ohne den Tod zu sehen in den Himmel aufgenommen werden. Die Jünger sahen mit Furcht und Erstaunen die außerordentliche Majestät Jesu und die Wolke, die ihn überschattete, und sie hörten die Stimme Gottes in schrecklicher Majestät sagen, das ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Es ist interessant, dass Gott diesen Ausdruck, das ist mein geliebter Sohn, verwendet. Hier heißt es, auf den sollt ihr hören. An anderer Stelle sagt er, an dem ich wohlgefallen habe. Martin, es ist interessant, wenn diese Stimme vom Himmel spricht, ist es, um die Position des Sohnes zu bestätigen. Wie können wir den Sohn leugnen? Wenn wir den Sohn leugnen, leugnen wir den Vater.
Und es ist so schön, denn es heißt auch, dass die Jünger einen Vorgeschmack auf den Himmel sahen.
Ja.
Wo Gott der Vater und Gott der Sohn ist.
Ja.
Und wo all diese...
Und wer befand sich an Jesu Seite?
Das Gesetz und das Zeugnis.
Das Gesetz und das Zeugnis. Anders gesagt, alle, die das Gesetz und das Zeugnis halten. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht danach sprechen, ist kein Licht in ihnen. Hier haben wir eine andere Frage. Vor der Erschaffung der Engel war Gott schon, das bedeutet, dass seine 10 Gebote auch schon vor der Schaffung der Lebewesen galten. Wenn Engel ohne Geschlecht sind, warum galt dann das 7. Gebot schon von Anfang an? Passte es zu Gottes Vorwissen, weil er wusste, dass er den Menschen schaffen würde? Welches der 10 Gebote brach Luzifer Satan? Martin, genau genommen haben wir das schon vorhin beantwortet. Aber wir werden es uns nochmal ansehen. In Matthäus 22, Vers 30 heißt es, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Es gibt eine Aussage im Geist der Weissagung, dass, als das Gesetz für die Menschheit niedergeschrieben wurde, es so niedergeschrieben wurde, um auf den Zustand einzugehen, in dem sie sich befand. Die Prinzipien des Gesetzes hatten schon immer bestanden. Doch die Aufzeichnung sollte den Menschen da abholen, wo er war. Mit anderen Worten, Wenn es hier von Ehebruch spricht, können wir geistigen Ehebruch begehen?
Definitiv.
Es muss also kein physischer Ehebruch sein.
Tatsächlich stellt das Jesus sehr eindeutig klar.
Ja.
Als er sagte, sogar wenn man eine Frau begehrlich ansieht,
ja,
hat man schon Ehebruch begangen.
Aber sogar wenn da kein Begehren war, gab es immer noch geistigen Ehebruch.
Ja.
Brach Satan das siebente Gebot?
Ja.
Sollte er nicht Christus angetraut sein?
Das stimmt.
Und wollte er sich nicht selbst erhöhen und sich von dieser Situation scheiden? Er beging Ehebruch.
Ja.
Nicht in einem sexuellen Sinn, aber in einem geistigen Sinn.
Ja.
Noch vor der Erschaffung der Engel gab es Gott schon. Das bedeutet, dass die 10 Gebote schon vor der Erschaffung von Lebewesen gültig waren. Denn die 10 Gebote repräsentieren seinen Charakter. Sie waren also in Christus verkörpert. Also müssen wir diese Gebote halten. Passte es zu Gottes Vorwissen, weil er wusste, dass er den Menschen erschaffen würde? Das auch.
Aber es war schon da. Also die Prinzipien ändern sich nie.
Die Idee ist fix, aber es wurde für die gefallene Menschheit aufgezeichnet und niedergeschrieben, damit sie ohne jeden Zweifel verstehen konnten, worum es ging. In der neuen Welt wird die Situation anders sein. Es ist nicht genau offenbart, wie es sein wird, also lass es nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Außerdem einen, was immer dort sein wird, wird besser und dem überlegen sein, was jetzt ist.
Wie wahr. Und wie du es schon bei der Folge gesagt hattest, als es um Luzifers Fall ging, er brach jedes einzelne, alle 10.
Alle 10.
Ja, nicht nur eins. Wie wir schon sagten, wer eines bricht, bricht alle. Er brach tatsächlich alle 10.
Ja, er brach alle 10. Denn er begann mit Begehren. Und durch dieses Begehren brach er das erste und letzte Gebot. Stimmt's?
Brachten wir das nicht schon im ersten Punkt? Das war einer der Gründe, warum er fiel. Es fing doch mit Neid an.
Ja.
Eifersucht,
ja.
Also...
Und wohin führt das? Es führt zu allem anderen. Zum geistigen Ehebruch? Zu Lügen? Führt es nicht auch zum Mord?
Ja.
Brachte er nicht den Sohn Gottes um? Stachelte er nicht zum Mord an? Also wenn es in seinem Herzen war, dann mordete er.
Nun stachelte er nicht zum Mord an Abel an?
Ja. Hat er nicht seinen Vater verachtet?
Definitiv.
Also brach er sehr wohl das fünfte Gebot? Brach er den Sabbat?
Ja.
Ja, denn er beanspruchte die Autorität, die Gott gehört. Das ist ein Brechen des Sabbats. Unabhängig, ob es jetzt an diesem Tag war oder nicht. Sobald er die Autorität für sich nahm, brach er das vierte Gebot? Brach er das dritte Gebot?
Ja.
Alle seine Handlungen brechen das dritte Gebot. Jeder einzelne. Erhob er sich selbst zu einem Götzen?
Ja.
Und brach so auch das zweite Gebot? Hatte er noch andere Götter?
Ja, sich selbst.
Ja, sich selbst. Er brach also alle 10. Er war ein Lügner von Anfang an. Hier haben wir eine Frage, die wir ziemlich oft erhalten. Ich bin eine Frau. Ich wollte fragen, wie 1. Timotheus 2, Vers 12 anzuwenden ist. Seht ihr, dass Schwester White Autorität über Männer hat oder wird sie einfach als eine Botin gesehen? Wie ist im Licht dieser Worte, die der Apostel an Timotheus schrieb, Deborah als Richterin zu verstehen? Ich lese die Bibel live in Facebook-Videos und gebe gelegentlich Kommentare ab. Lehre ich unter diesen Umständen? Lesen wir, was in Timotheus steht. Sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfrucht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Martin, darf ich jetzt mal frech sein? Hat die Menschheit das jemals erfolgreich geschafft?
Oh, jetzt wirst du Ärger kriegen.
Ich werde Ärger kriegen. Ich glaube, dass noch nie jemand das erfolgreich geschafft hat. Versuchen wir es also zu entschlüsseln. Es gibt viele Aussagen, die aufs Erste verwirrend erscheinen. Wenn der Glaube schwach ist, dann isst man nur Gemüse.
Da haben wir aber einen sehr schwachen Glauben.
Ja, sehr schwach. Du isst nur pflanzenbasiertes, Martin. Das bedeutet, dass du und ich in großen Schwierigkeiten stecken. Wir haben einen sehr schwachen Glauben.
Ja.
Wie betrachtet man das alles?
Na, man setzt es in den Kontext.
Ja, ein Götze ist nichts, denn ein Götze existiert nicht wirklich. Wenn ein Götze nach deiner Ansicht nicht existiert, dann ist Götzenanbetung kein Problem. Stimmt's? Wenn dein Glaube schwach ist, wirst du nichts essen, das Götzen geopfert wird. Nichts, was auf diese Weise verunreinigt oder einer anderen Gottheit geweiht wurde. Nun, das schließt heute das meiste, was es im Supermarkt gibt, aus. Weil es bestimmt kleine Stempelaufdrücke trägt.
Ja.
Du musst also wie Nebukadnezar werden und Gras essen oder etwas Ähnliches. Wir haben also alle diese seltsamen Aussagen in der Bibel. Okay, dann lass uns die Frage stellen. Hatte Deborah Autorität?
Ja.
Ja, sie war eine Prophetin. Sie hatte also eine unbestreitbare Autorität. Hatte Hulda Autorität? Eine unbestreitbare Autorität. Was ist mit dem Geist der Weissagung? Hatte Ellen White Autorität? Wenn ihre Visionen direkt von Gott waren?
Definitiv. Ja, das muss sie.
Das muss doch autoritär sein. Obwohl einige behaupten, dass sie nicht die gleiche Autorität hatte, aber die gleiche Inspiration, was ein Zirkelschluss höchsten Grades ist.
Okay.
Wie geht man also damit um? Und warum sollten die Frauen schweigen? Man muss sich den historischen Kontext betrachten. Man muss sich ansehen, wie die Situation damals war. Denn Paulus brachte das Evangelium zu den Heiden.
Ja.
Beim heidnischen Tempeldienst war das zentrale Thema immer sexueller Natur. Es war ein Sexkult.
Ja.
Man kann einfach in einige der modernen Tempel gehen und sich ansehen, was da dargestellt oder an die Wand gemalt ist. Und was die versteckte Symbolik teilweise bedeutet. Es ist rein sexuell.
Ja.
Es gibt auch versteckte Bedeutungen der männlichen und weiblichen Anatomie. Und wenn man heute in Tempel geht, die es im Osten gibt, und die Wände betrachtet, wird man dort äußerst grobe Handlungen dargestellt sehen. Diese Art von Anbetung hatte man. Dann gab es Tempelprostitution. Und es war Sitte, sich an der Tempelprostitution zu beteiligen. Man erwies damit in Wirklichkeit den heidnischen Gottheiten einen Dienst, indem man daran teilnahm. Gibt es diese Art von Orgien heutzutage auch in der Welt?
Definitiv. Es schleicht sich sogar in die christliche Welt ein.
Martin, lass uns das gar nicht ausführen, denn es ist zu krass, dass man darüber auch nur reden sollte. Das war die Situation. Und in diesen heidnischen Kreisen spielten die Frauen eine sehr prominente Rolle, was das Lehren betraf.
Okay.
Wenn du die Situation heute nimmst, spielen die Frauen auch eine prominente Rolle. Sagen wir in der katholischen Kirche. Da übernehmen die Nonnen das Unterrichten an den Schulen und alles, was damit zusammenhängt. Ist irgendetwas daran verkehrt, wenn eine Frau unterrichtet?
Nein.
War Deborah eine Lehrerin des Gesetzes?
Definitiv.
War Hulda eine Lehrerin?
Ja.
Waren die Töchter von Philippus Propheten?
Ja.
Prophetinnen? Ja. Das Problem liegt also offenkundig nicht an den gottesfürchtigen Frauen.
Nein, es liegt auch nicht beim Lehren.
Richtig.
Sondern eben darin, was da unterrichtet wird.
Ja, was gelehrt wird und wie es gelehrt wird. Wenn man jetzt diese heidnische Priesterinnen nimmt, die waren kahl geschoren. Die sahen ein bisschen wie du aus, Martin. Wenn du mir das verzeihst. Oft trugen sie eine Kopfbedeckung oder einen Schleier oder etwas derartiges. Aber sie waren kahl geschoren. Haben wir auf der Welt religiöse Systeme, wo Frauen geschoren werden?
Ja.
Tonsur?
Ja.
Sogar in sogenannten christlichen Denominationen, nicht wahr? Und bei anderen religiösen Systemen ist es bis heute so Brauch.
Ja, das stimmt.
Ich erlaube es einer Frau nicht, ihr Haupt zu scheren, denn ihr Haar ist ihre eine Ehre. Er spricht also von all diesen heidnischen Praktiken, die jetzt von der Kirche ausgeschlossen werden mussten.
Genau.
Ansonsten hätte es Chaos gegeben.
Ja.
Also, wenn das ganze heidnische Umfeld in die Kirche kommt und sie ihre ganzen Rituale mitbringen, sagte Paulus, halt, nein, hier nicht, nicht so. Zuerst lasst euch das Haar wachsen.
Ja.
Denn bei uns in der Kirche ist das nicht üblich. Und bleibt bitte still, bis ihr genau wisst, was hier vor sich geht. Und kommt nicht darauf, heidnische Praktiken in der Kirche einzuführen. Genau so ist es mit dem Essen und Essensvorschriften. Wenn der Glaube schwach ist, dann isst man eben nur Gemüse, weil man noch Angst hat, dass die Tiere den Götzen geopfert wurden. Wenn man dort auf den Marktplatz ging, waren sie alle den Götzen geopfert. Heute haben wir ganz ähnliche Situationen. Wenn der Glaube schwach ist, soll man es besser nicht anrühren, aber wenn man weiß, dass ein Götze nichtig und der Glaube stark ist, dann kann man von allem nehmen. Heute wissen wir natürlich, dass eine gesunde Ernährung pflanzenbasiert ist. Doch es hatte nichts mit Gesundheitsfragen zu tun. Es hatte mit religiösen Ritualen zu tun.
So ist es.
Wenn jetzt mein Glaube stark ist, Martin, und sagen wir mal, sich auf dem Gewürz ein Zeichen befindet, dass es einer anderen Gottheit geweiht wurde. Wenn nun mein Glaube schwach ist, dann werfe ich es weg. Wenn mein Glaube stark ist, sage ich, weißt du was, das ist mir egal, denn es existiert gar nicht mehr. Also für mich ist es einfach ein Gewürz. Ich werde es über mein Essen streuen und dann Gott bitten, mein Essen zu segnen. Und dann werde ich es verzehren, weil mein Glaube stark ist. All diese Aussagen in der Schrift von Paulus können sehr verwirrend sein, wenn man sie aus ihrem historischen Kontext nimmt.
Das andere Problem ist manchmal genau das, was du mit dem Gewürz erklärt hast. Man geht damit bis zum äußersten Extrem.
Und verbietet es jedem anderen.
Oder man sagt, alles ist rein und ich kann so viel essen und damit machen, was ich will.
Das ist das andere Extrem.
Man muss also ein Gleichgewicht einhalten und sich das ganze biblische Bild betrachten.
Richtig. Ich hoffe, dass diese Dame weiterhin lehrt, wenn sie das Gesetz und das Zeugnis lehrt. Dann macht sie eine großartige Arbeit.
Aber gibt es nicht auch einige Einschränkungen oder Grenzen bei dieser Art von Arbeit?
Okay, das ist so ein umstrittener Punkt. Sprichst du hier von der Ordination und solchen Dingen, Martin?
Ja.
Okay. Nun, lass es uns so formulieren. Hat die Bibel eine Rangordnung?
Ja.
Das hat sie.
Definitiv.
Ja, sie hat eine Rangordnung. Und wurde diese Rangordnung eingesetzt, um zu dominieren und Zwang auszuüben?
Nein.
Nein.
Überhaupt nicht.
Männer, liebt eure Frauen. Liebe sucht nicht das ihre. Liebe besteht aus all diesen wunderschönen Dingen, richtig? Aber es gibt eine Rangordnung. Gott hat eine Rangordnung aufgestellt, weil er rachsüchtig sein will, stimmt's?
Nein.
Nein, denn die Rangordnung, die er aufstellte, dient dann nur als Schutz.
So ist es. Er wird immer etwas tun, um dich und jeden um dich herum zu schützen.
Okay. Und es gibt gewisse Dinge, die eine Frau machen kann, die ein Mann nicht tun kann. Drücken wir es einmal so aus. Man kann es vielleicht tun, aber nicht in dem Ausmaß, wie es eine Frau tun kann. Und umgekehrt. Mit anderen Worten hat man gewisse Verantwortlichkeiten, schon in der Schöpfung. Und wenn man diese Verantwortung annimmt, wird man sehr glücklich sein. Wenn man über diese Verantwortung hinausgeht oder nach anderen strebt, könnte man sehr unglücklich werden.
So ist es.
Und man könnte Situationen erleben, die Gott vorhersah, die für die Gemütszustand oder die Gesundheit nicht sehr förderlich wären. Wir sollten ein Team sein, der Mann und die Frau. Der Mann hat gewisse Rollen und die Frau hat gewisse Rollen. Und die beiden sollten sich ergänzen und eins werden. Und wir sollten uns gegenseitig respektieren in diesen bestimmten Rollen. wie etwa die Frau die Königin des Hauses ist. Lass deine Finger da weg, es ist nicht dein Bereich.
Mach die Tür zu, wenn sie es sagt.
Sei es drum, ich denke, wir haben genug dazu gesagt. Belassen wir es dabei.
So ist es.
Gott hat eine Rangordnung und die Menschheit will diese Rangordnung unbedingt auf den Kopf stellen.
Und wenn in seiner Kirche die höchste Autorität dazu eine Wahl durchgeführt hat, sollten wir uns daran halten.
Nun, Martin, das ist deine Meinung. Ich bin mir sicher, dass viele von dieser Meinung abweichen. Aber das ist doch deren Problem, oder?
Okay.
Belassen wir es dabei und lasst uns das Thema nicht überstrapazieren. Tatsache ist jedenfalls, dass Gott eine gewisse Struktur eingesetzt hat. Und solange die Zeit wäre, wird es solche geben, die es verdrehen wollen. Ob das jetzt Menschen und ihre Positionen oder die Umwelt betrifft, man will es auf den Kopf stellen.
Definitiv.
Or whether it is on the level of the environment, he's going to turn it upside down.
Definitely.
Okay. All right, let's go for a.
Lass uns noch zu einer letzten Frage kommen. In Folge 64 erwähntet ihr, dass die letzten Plagen in unterschiedlichen Gebieten der Welt und nicht auf einmal auf der ganzen Welt fallen werden. Denn sonst würde die ganze Menschheit vernichtet werden. Könnt ihr mir sagen, woher ihr das nehmt? Nun, Martin, warum lesen wir nicht ein paar Zitate aus dem Geist der Weissagung?
Ja.
Die Plage, die über Ägypten kamen, als Gott dabei war, Israel zu befreien, ähnelten in ihrem Charakter den Gerichten, von denen die Welt unmittelbar vor der endgültigen Befreiung des Volkes Gottes heimgesucht wird, nur dass diese Gerichte noch schrecklicher und umfassender sind. Der Schreiber der Offenbarung sagt, indem er diese furchtbaren Geiseln beschreibt, es ward eine böse und arge Drüse an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das Meer ward Blut wie eines Toten und alle lebendigen Seelen starben in dem Meer. Und der dritte Engel goss aus seiner Schale in die Wasserströme und in die Wasserbrunnen und es ward Blut. So schrecklich diese Plagen auch sein werden, Gottes Gerechtigkeit ist völlig gerechtfertigt. Der Engel erklärt, Herr, du bist gerecht, dass du solches geurteilt hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind's wert. Indem sie die Kinder Gottes zum Tode verurteilten, haben sie die Schuld ihres Blutes ebenso auf sich geladen, als wenn es von ihren eigenen Händen vergossen worden wäre. In gleicher Weise erklärte Christus die Juden seiner Zeit des Blutes der Heiligen schuldig, das seit den Tagen Abels vergossen worden war. Denn sie besaßen den gleichen Geist wie diese Mörder der Propheten und wollten das gleiche Werk tun. In der darauffolgenden Plagen wird der Sonne Macht gegeben, den Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiß vor großer Hitze. Die Propheten schildern den Zustand der Erde zu dieser schrecklichen Zeit mit folgenden Worten. Das Feld ist verwüstet. Das Getreide ist verdorben. Alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt, denn die Freude der Menschen ist zum Jammer geworden. Der Samen ist unter der Erde verfault, die Kornhäuser stehen Wüste. Oh, wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich. Denn sie haben keine Weide. Die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in den Wüsten verbrannt. Die Lieder in dem Palaste sollen in ein Heulen verkehrt werden und zur selben Zeit spricht der Herr, es werde viel Leichname liegen an allen Orten, die man in der Stille hinwerfen wird. Da zitierte sie Joel und Amos. Dann kommt diese Aussage. Diese Plagen sind nicht allgemein wörtlich, universal. Sonst würden die Bewohner der Erde vollständig ausgerottet werden. Ich denke doch, dass das diese Frage beantworten sollte. Doch sie werden die schrecklichsten Heimsuchungen sein, die Sterbliche je erfahren haben. Alle Gerichte, die vor Beendigung der Gnadenzeit über die Menschen kamen, waren mit Gnade vermischt. Das um Vergebung flehende Blut Christi hat den Sünder vor dem vollen Maß seiner Schuld verschont. Aber im Endgericht wird der Zorn Gottes lauter ohne Gnade ausgegossen werden.
Martin,
weil Gott ja ein gerechter Gott ist, kann ich mir vorstellen, dass diejenigen, die großes Licht hatten, es aber zurückwiesen, mehr leiden werden als jene, die niemals Licht hatten. Nicht wahr?
Ja.
Doch Übertretung bleibt Übertretung, denn das Gewissen sagt einem ja, wenn etwas falsch ist.
Der Sünde säut, bleibt immer noch der Tod.
Richtig. Die Plagen sind also nicht universal, aber schließlich wird jeder ihnen unterworfen sein. An jenem Tag werden viele den Schutz der göttlichen Gnade begehren, die sie bis dahin verachtet haben. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Mitternacht gegen Morgen umlaufen, um des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Sie hätten es finden können, aber sie lehnten es ab. Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein. Aber während man es verfolgt und bedrängt, während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der die Haare auf ihren Häuptern zählt, wird für sie sorgen und zur Zeit der Teuerung werden sie genug haben. Während die Gottlosen verhungern und an solchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und befriedigen deren Bedürfnisse. Für den, der in Gerechtigkeit wandelt, gilt die Verheißung. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Die Elenden und Armen suchen Wasser und ist nichts da, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Hier zitiert sie Jesaja. Martin, sogar in dieser großen Drangsal gibt es viel Hoffnung.
Schau, und ich denke auch, dass es wichtig ist, das zu verstehen. Denn viele Leute hören von den 7 letzten Plagen und dann sind sie so von Furcht erfüllt. Dabei vergessen sie, dass Gott eine Verheißung für jene hat, die treu bleiben.
Richtig. Ich hoffe, dass diese Fragen geklärt wurden und dass wir Menschen auch Mut machen konnten, dass sie sich nicht fürchten brauchen. Es wird eine schlechte Zeit werden, diese Zeit der Trübsal, die über uns kommen wird. Aber wir haben alle diese Verheißungen. Die Verheißung der Auferstehung, die Verheißung der Verwandlung, die Verheißung, dass Brot und Wasser gewiss sein werden. Es wird Bedrängnis geben, doch Gott wird sich darum kümmern. Was wollen wir uns denn noch mehr wünschen?
Du hattest das schon früher erwähnt. Dies alles ist wie ein Staubkorn in der Ewigkeit.
Ja, und der Himmel wird billig genug sein.
Amen.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, denn dein Wort enthält nicht nur Warnungen, sondern auch Ermutigung. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.
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 Amen.